15 Millionen Deutsche leiden unter ihrem Job. Das sind ganze 30%. Das hat aktuell eine Umfrage des Netzwerks Xing ergeben. Da beklagen sich die Betroffenen zum Beispiel über hohe Belastungen am Arbeitsplatz, über eine schlechte Stimmung und damit natürlich auch über eine, man könnte sagen, über eine labile mentale Gesundheit. Und das scheint ein Trend zu sein, der gerade irgendwie und leider unaufhaltsam weitergeht. Denn die DAK zeigt auch in einer aktuellen Studie, dass jetzt gerade im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland rund 15% mehr Fehltage aufgrund psychischer Belastungen im Job festzustellen sind als das Jahr zuvor. Ja, und ich finde, das ist besorgniserregend, vor allem wenn man dann auch noch persönliche Geschichten dazu kennt oder liest. Ich habe das diese Tage mal getan. Mein Gast heute, ein sehr bekannter und renommierter Psychologe, hat aktuell ein Buch dazu geschrieben, Toxic Jobs. Und wer das liest, ja, dem wird klar, wir haben in Deutschland ein großes Problem, wenn es um die mentale Gesundheit im Job geht. Er spricht in diesem Buch beispielsweise von Führungskräften, die Mitarbeiterinnen mit Stresssymptomen als charakterschwach beschimpfen. Er erzählt Geschichten von überforderten Teams, die sich gegenseitig, ja, ich will sagen, mehr oder weniger zerfleischen und schildert auch erschreckende Fälle von Mobbing und von Ausgrenzung. Ja, und einiges mehr. Ich möchte heute gerne mit ihm besprechen, woran das liegt und dann natürlich auch, und darauf soll der Fokus liegen, wie sich das ändern lässt. In diesem Sinne begrüße ich ganz herzlich den Mann, der sagt, in Deutschland ist es 5:05, was die mentale Gesundheit angeht. Herzlich willkommen, Rolf Schmiel.
Danke, liebe Hanna, für diesen tollen Teppich, den du da ausgerollt hast, über den ich gehe und schon allen, die jetzt zuhören, jetzt schon sozusagen der Bissen im Hals stecken bleibt aufgrund dieser erschütternden Zahlen und der wirklich damit verbundenen Realitäten. Ganz wichtige Botschaft von mir. Es gibt Hoffnung. Wenn wir schlau sind, ändern wir zeitnah was. Wenn wir nichts ändern, wird sich aber bei Zeiten was ändern, weil die Belastung für die Wirtschaft und für den Einzelnen ist so groß in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wenn sich nichts ändern sollte, dass dann garantiert was passiert. Also unterm Strich, langfristig wird es in die richtige Richtung gehen. Aktuell, brennt die Hütte.
Das ist doch schon mal ein sehr schönes und optimistisches Framing von diesem Gespräch. Wir können ja mal starten mit einem Status quo. Wir erleben das, glaube ich, beide in unseren Berufen und vielleicht auch im Freunden- und Bekanntenkreis. Das ist keine Seltenheit mehr, dass uns Menschen begegnen, die nicht mehr richtig abschalten können, die niedergeschlagen sind, die freudlos sind, bis hin dann tatsächlich zu Angstzuständen und Depressionen. Du schreibst in deinem Buch, das ist ein wörtliches Zitat, die Arbeit ist ein entscheidender Krankmacher.
Jo.
Mich interessiert, was genau an der Arbeit macht Menschen krank?
Also es gibt da viele verschiedene Facetten. Das, was die meisten erstmal krank macht, ist die unfassbar zugenommene Arbeitsdichte. Mhm. Das heißt, es wird viel mehr vom Menschen erwartet, als es in den letzten Jahren tatsächlich der Fall war. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die persönlichen Schicksale alle sehr ähnlich geblieben sind, aber wir trotzdem so einen massiven Anstieg an Erkrankungen haben, dann ist es ein systemisches Problem. Das ist auch die erste wichtige Botschaft für alle, die zuhören. Es sind keine Einzelfälle. Millionen von Einzelfällen sprechen eine Sprache, dass wir hier ein Systemproblem haben. Also das erste ist, die Arbeitsdichte hat massiv zugenommen. Durch die Arbeitsdichte gibt es eine Überforderung bei Führungskräften und Mitarbeitern, die dann zu einer Stimmung führt, die weiterhin nicht förderlich ist. Und somit geht unterm Strich das Menschliche verloren. Und wenn der Mensch nicht mehr Mensch ist, sondern zum Wolf wird, dann wird's irgendwann brutal. Und deshalb kann man sagen, Arbeitsdichte plus Überforderung plus dissoziales Verhalten, das macht die Menschen nachweislich krank. Und in vielen Aspekten ist es ein deutsches Problem, weil wir immer noch eine Herausforderung haben mit den Aspekten der mentalen Gesundheit.
Wenn du sagst, das Menschliche geht verloren, wie würdest du das beschreiben? Was ist das Menschliche bei der Arbeit?
Nee, es war früher normal, dass Menschen auf der Arbeit Zeit füreinander hatten. Mhm. Gibt ja ein Beispiel, der Betriebssport. Oder hier bei uns im Ruhrgebiet gab es Männergesangsvereine, die Bergmannsköre. Da haben sich Menschen freiwillig in ihrer Freizeit auf Arbeitsebene, was aber auch vom Arbeitgeber unterstützt wurde, zu Sport und anderen Aktivitäten getroffen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wen ich alle kenne, wer arbeitet, da geht keiner zum Betriebssport. Mhm. Es gibt auch sonst keine ähnlichen Zusammenkünften, weil die Leute, wenn sie weg sind von der Arbeit, keinen Kontakt mehr zur Arbeit wollen. Und auch jeder Einzelne so bei sich ist, wir erleben gleichzeitig eine maximale Individualisierung, also das soziale Wesen, was wir als Menschen sind, geht nach und nach verloren. Dazu hat immer Corona einen riesen Beschleuniger mitgegeben. Mhm. Und wenn die Menschen nicht wertschätzend zueinander sind und kein Verständnis haben, dann wird es echt schwierig. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du dich in deiner Freizeit, meinetwegen junger Mann im Dachdeckerbetrieb, bricht sich beim Fußballspielen das Bein oder eine andere schwere Verletzung, würde kein Chef der Welt sagen, das ist in deiner Freizeit passiert, du hast trotzdem morgen auf dem Dach zu sein. Jetzt gebe ich ein anderes, wirklich hartes Beispiel, was ich in meiner Familie erlebt habe. Wenn du als Familie das Schicksal erlebst, dass ein Kind stirbt, hast du in Deutschland kein Recht auf Trauer, sondern musst 2 Tage später schon wieder am Arbeitsplatz sein und du musst dich krank schreiben lassen dafür, dass du trauern willst. Und auch das führt schon zu Diskussionen. Also das heißt also, hier sind die Ebenen völlig auseinandergeraten und das macht mir echte Sorge. Gott sei Dank, immer wieder positive, optimistische Aussicht. Es gibt da Unternehmen, da läuft es deutlich besser. Aber im Einzelfall hat der mental belastet ist in Deutschland, im Ruhrgebietsdeutsch gesprochen, die Arschkarte gezogen.
Allen voran ja auch deshalb, wenn ich dich richtig verstehe, weil es so ein bisschen ja bagatellisiert wird. Also das psychische Leiden im Vergleich zu dem körperlichen Leiden, wenn wir die Unterscheidung machen, wird ja häufig dann so als persönliche Befindlichkeit, als Laune, als halt jetzt einfach Übellaunigkeit oder vielleicht auch Faulheit oder vielleicht Überlastung einfach, weil man es eben einfach nicht anders hinbekommt, so weggeschoben oder abgetan. Hat es damit zu tun, dass einfach die Ernsthaftigkeit auch noch nicht erkannt wird?
Ja, es ist jetzt kommen wir zu etwas Historischem, was aber so vieles erklärt. Ich muss dir vorstellen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es eine tolle Welle, wo sehr intelligente, damals waren es Männer, Frauen durften da nicht mitmachen, die hätten noch einen viel wertvolleren Beitrag geleistet, sich mit Psychologie und Psychoanalyse beschäftigt haben. Und es gab da die ersten Erkenntnisse, wir müssen uns um die Seelen der Menschen kümmern. Aber hier in Deutschland kam dann, das war, ist historisch so, der Nationalsozialismus und ganz viele von denen, die seelische Kompetenz hatten, sind geflohen ins Exil. Und jetzt kommen wir das zum Brutalen. Menschen, die psychisch krank waren, wurden von den Nazis vergast, ausgerottet, weil es nichts Krankes, mental Krankes geben durfte. Und das hat zu einer Prägung geführt, dass in Deutschland der eiserne Wille, das Durchhalten und mentale sehr gefeiert wurde und mentale Schwäche tatsächlich existenzgefährdend war. Und mit diesem Mythos wurde nie aufgeräumt. Und ich kann mich daran erinnern, als ich als junger Mann in den 80er Jahren einen Film aus den 70ern gesehen habe, Woody Allen, der Stadtneurotiker, hatte Woody Allen einen Therapeuten, einen Psychotherapeuten. Das war in dem Film nicht irgendwie groß aufgebaut, sondern es war in Amerika in den 70er Jahren schon völlig normal. In Deutschland, 50 Jahre später, ist es immer noch nicht normal, dass du, wenn du dir in einer Lebenskrise bist, dir psychotherapeutische oder psychologische Hilfe zur Seite stellst. Und weil wir so unterschiedliche Ansätze dazu haben, werden wir aus einer Not heraus, wird das Thema gerne bagatellisiert oder Betroffene stigmatisiert. Und das führt zu dieser Abwärtsspirale. Also ganz heiße, gefährliche Kiste.
Spannend. Du schreibst in deinem Buch nämlich, dass im internationalen Vergleich, also Deutschland in Sachen Mental Health ist so der Begriff, den du dafür etabliert hast, auf den hinteren Rängen liegt. Und du sprichst auch von einem Versäumnis der Politik und von Unternehmen, die das Leid der Betroffenen gar nicht so wirklich anerkennen und das nicht wirklich ernst nehmen. Das heißt also, im internationalen Vergleich ist nachweisbar Deutschland da auf den hinteren Plätzen.
Erschütternderweise ja. Das liegt einfach an der angloamerikanischen Tradition, dass mentale Gesundheit schon viel länger ernst genommen wurde und in Skandinavien auch, die eine ganz andere Orientierung haben, die auch eine stärkere, auch in Zeiten von der Digitalisierung immer noch stärkere Wir-Orientierung haben, also mehr als Gemeinschaft sich wahrnehmen im positiven Sinne. Und ich will nur eine Sache beschreiben, die den Skandal einfach klar macht. In Deutschland, wenn du psychische Hilfe brauchst und Therapeuten brauchst, dauert es 6 bis 12 Monate, bis dir jemand hilft. Das liegt an unserem Kassensystem. Du musst erst zum Hausarzt, dann zum Neurologen und dann kriegst du eine Überweisung zum Psychotherapeuten. Der bietet dir zwar ein Erstgespräch an, oder die Psychotherapeutin, aber keine Folgetermine, weil er sie nicht hat. Jetzt könnte man denken, ja, müssen wir mehr Therapeuten ausbilden. Es gibt genügend Ausbildung. Es gibt 40.000 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sofort anfangen können. Geht aber nicht, weil die brauchen einen sogenannten Kassensitz. Und dieses Kassensitzgremium entscheidet darüber, wer in dem Bereich arbeiten darf. Da sitzen Ärzte und Therapeuten, die alle einen Kassensitz haben. Und aktuell ist es so, wenn du einen bekommen willst, einen vorhandenen, kaufst du den ab für einen sechsstelligen Betrag einem ehemaligen Kollegen. Und keiner in dem Gremium hat Interesse daran, dass es eine echte Reform gibt. Das heißt, Geld und wirtschaftliche Gründe führen dazu, dass Menschen wirklich seelisch zugrunde gehen. Und das macht mich wütend. Und deshalb bin ich dir so dankbar, Anna, dass wir heute hier auch in deinem Podcast darüber sprechen. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, Toxic Jobs, um über diese Realitäten klar zu werden.
Ja.
Weil die Kosten, die damit verbunden sind, sind so minimal, dass jeder, also es gibt eine Studie von Deloitte, das ist wirklich eine Hardcore-Unternehmensberatung mit kapitalistischen Orientierung. Die wollten mal wissen, rechnet sich das überhaupt mit der mentalen Gesundheit? Und die haben eine Studie gemacht und haben rausgefunden, im unternehmerischen Umfeld, jeder Euro, der in die mentale Gesundheit investiert wird, zahlt sich fünffach aus, also 500% Rendite, weil einfach die Maßnahmen erschreckend günstig sind und die Konsequenzen total wertschätzend, weil wenn Mitarbeiter einfach nicht 6 Monate ausfallen, ist es ein Riesengewinn für den Laden und für den Einzelnen und für die gesamte Struktur. Aber da sind viele Führungskräfte blind auf beiden Augen.
Mhm. Über die konkreten Maßnahmen möchte ich nachher mit dir sprechen. Lass uns mal auf die Einflussfaktoren schauen, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Weil ich glaube, nur wenn man das Problem so ein bisschen differenziert beschreibt, kann man auch vielleicht automatisch die Lösungsmöglichkeiten sehen. Du hast jetzt schon die Politik beziehungsweise die Regelungen von Psychotherapeuten beschrieben. Das ist da einfach, im Grunde, es bräuchte mehr Zulassungen. Die Menschen sind da, die Ärzte sind da, die helfen könnten. Nur das System, wenn ich dich richtig verstehe, ermöglicht das einfach nicht, dass diejenigen, die den Bedarf haben, auch zu denen kommen, die helfen könnten. Dann haben wir die Unternehmen. Da siehst du, glaube ich, eine große Verantwortung, wenn ich dich richtig lese in dem Buch.
Ja, klar. Also es liegt einfach daran, dass wir einen falsch verstandenen Leistungsgedanken haben. Also wir glauben, wenn wir Menschen maximal, also in manchen Einrichtungen, habe ich heute Vormittag noch mit jemandem gesprochen, der in einer großen Vertriebsorganisation war, wo Führungskräfte, um ihren Job machen zu können, bis zu 90 Stunden pro Woche gearbeitet haben und die jetzt alle aber reihenweise aus dem Sattel fallen, weil irgendwann hält's der Körper und die Psyche nicht mehr aus. Weil man einfach glaubt, umso mehr man arbeitet, umso besser läuft es. Anstelle sich hinzugucken, wie können wir Gutes hinbekommen? Und wir haben hier eine Gewinnmaximierung. Ich bin selber total überzeugt, ich verdiene gerne Geld. Ich finde es wichtig, dass wir Wachstum haben, dass wir wirtschaftlich handeln. Aber in manchen Facetten hat es so einen Auswuchs bekommen, der mehr als fragwürdig ist. Also gerade in sozialen Berufen. Es wird permanent Soziales gestrichen. In vielen Bereichen. Und da muss man sich nicht wundern, dass die Gesellschaft auseinanderbricht. Das heißt, junge Menschen bekommen schon nicht die Förderung und Ausbildung, die ihnen gut tun würde, kommen seelisch belastet in Unternehmen hinein und dann gibt es keine Struktur, die ihnen helfen. Und das alles in der Summe ist so ein Domino-Effekt. Mhm. Und ich will Führungskräften überhaupt nicht hier in Schwarzen Peter zuspielen. Die machen ihren Job so gut sie können. Aber die wenigsten haben die Zeit und die Ressourcen und das Verständnis von ihrem Management, dass Menschenführung nicht darin besteht, Vertriebszahlen einzufordern, sondern sich echt für die Menschen zu interessieren. Und das kommt in vielen Unternehmen zu kurz. Bei den wenigen, die es verstanden haben, sieht man einen unfassbaren Unterschied im positiven Sinne.
Das heißt, es kommt einerseits der Leistungsdruck von oben, sage ich jetzt mal, im Sinne von Zahlen und ja ganz grundsätzlich einfach vereinbarte Ziele zu erreichen. Kommt und in welchem Maße kommt auch der eigene Leistungsdruck da ins Spiel? Also sind es immer die Unternehmen oder die Führungskräfte, die das vorgeben? Oder haben wir vielleicht auch manchmal, also ich gehe da von mir aus, auch einfach einen hohen Anspruch an uns selbst, dass wir uns selbst manchmal Druck machen und damit vielleicht auch Stress entsteht, weil wir besonders performen wollen, das aber vielleicht in der Form gar nicht erwartet wird.
Absolut. Es ist immer, deshalb ist Psychologie leider so kompliziert und nicht immer ganz so einfach, wie wir es uns wünschen, ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren. Wenn gute Faktoren zusammenkommen, können kleine Wunder entstehen. Wenn ungünstige Faktoren zusammenkommen, kann es richtig bitter werden. Und hier ist es so, wenn Menschen, die einen hohen Leistungsanspruch an sich selber haben, also sozusagen so zu den Guten gehören, die gerne helfen, so People-Pleaser sind, wenn die in die falsche Struktur kommen, dann werden sie aufgerieben zwischen den Egomanen, die über Leichen gehen, und den Phlegmatikern, die sich für deren Situation gar nicht interessieren. Das heißt also, deshalb ist auch ein Teil des Buches, mal hinzugucken, wie sind denn so meine mentalen Muster, was sind meine Glaubenssätze über mich, meine kognitiven oder emotionalen Antreiber, die dazu führen, dass ich nicht Nein sagen kann, dass ich mich nicht abgrenzen kann und dass es mir auch nicht gelingt, richtig und genügend Pause zu machen, sondern anstelle dessen zu Kompensation in Alkohol oder Computerspielen, Sex oder was auch immer es ist, flüchte, aber ohne wirklich zur Ruhe zu kommen. Also ich würde auch mal sagen, wir als Mitarbeitenden oder die Mitarbeitenden haben natürlich auch eine Verantwortung, und vielen haben nicht gemerkt, dass sie da in eine Spirale gekommen sind. Also zwei Dinge, an denen man erkennen kann, ob du auf einem guten Weg bist oder schlechten. Erstens, wie sieht deine Nacht aus? Also schläfst du überhaupt? Schläfst du gut durch? Und bist du erholt am Morgen? Eine der drei Fragen schon mit Nein zu benennen ist, heißt du, guck mal genauer hin, das ist das Erste. Und zweitens, wie gestaltest du eine Pause? Schaffst du es in der Pause einfach mal 5 Minuten ohne Smartphone, ohne Gespräch, auf einer Bank zu sitzen und zur Ruhe zu kommen? Oder hast du sofort dein Handy in der Hand? Oder musst du permanent in Austausch? Also wer keine Ruhe für sich hat und nachts nicht zur Ruhe kommt, ist maximal gefährdet. Und führt dazu, trägt dazu bei, dass das System tatsächlich von der Mitarbeitendenseite auch negativ befeuert wird.
Das heißt, du hast jetzt gerade die People-Pleaser angesprochen. Das sind diejenigen Menschen, die ja wörtlich übersetzt, den anderen gefallen wollen. Also die eigentlich vielleicht auch sich schlecht abgrenzen können, nicht Nein sagen können, die gerne vielleicht auch hilfsbereit sind und andere unterstützen. Und dann lese ich in deinem Buch, das finde ich spannend, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Und ich lese, dass es häufig junge Menschen sind, die auch besonders gut sind, also die leistungsstark sind. Das sind gar nicht unbedingt diejenigen, die wenig Leistung bringen, sondern eher die ambitionierten Menschen, die ja, die was leisten wollen, aber dann halt möglicherweise zu viel.
Ja, das ist ja das, was Vorurteil und Realität weit auseinanderklaffen. Also, wenn man sich über das Thema Burnout, mentale Gesundheit in so einer Stammtischtruppe unterhält, dann hat jeder so eine leistungsverweigernde Person vor sich in seiner Vorstellung, die immer nur am Rumjammern ist, die immer rumnörgelt, die sowieso nichts auf die Kette kriegt und dann sich dann und wann mal am Montagmorgen wegen Überlastung oder sonst was für ein paar Tage krank schreiben lässt. Die gab's immer. Die sind nicht das Problem. Das Problem, was verursacht wird, sind Top-Leute, die echt Bock auf Leistung haben und die aus verschiedensten Gründen verlernt haben, gut auf sich Acht zu geben, gut in sich selbst hineinzuhören, auf ihren Körper zu hören und teilweise, wie mir ein Betroffener erzählt hat, jeden Morgen kotzend über der Kloschüssel hängen, weil sie so viel Angst in sich spüren, bevor sie zur Arbeit gehen, weil sie Angst davor haben, was sie auf der Arbeit erwartet, aber gleichzeitig einen solchen Leistungsanspruch haben und tough und stark sein wollen, dass sie nicht um Hilfe bitten. Und da kommen häufig Frauen in eine besondere Falle, weil sie zum einen die berufliche Anforderung haben und da sich teilweise besser leisten müssen als Männer. 2024 immer noch. Das ist völliger Wahnsinn. Dann teilweise einen höheren Selbstanspruch, was ich sehr angenehm finde, an sich, an ihre Fitness, an ihre körperliche Ausstrahlung, an vieles andere haben und dann noch in einem tradierten und immer noch nicht entwickelten Verständnis über, was sie als Frau im Haushalt, in der Familie, in der Partnerschaft auch noch zu leisten haben. Und wenn diese drei Einflüsse negativ wirken, findest du mittlerweile viele Fälle von sehr leistungsstarken, tollen Frauen, Ende 30, die völlig am Ende sind, die sich mit psychosomatischen oder psychischen Erkrankungen in Kliniken wiederfinden, weil es einfach nicht mehr geht.
Ich frage nicht, was sich so gravierend verändert hat, weil du schreibst in deinem Buch auch, dass von 2013 bis 2023, also in diesem 10-Jahres-Zyklus, dass die Zahl der Fehltage, die auf psychische Erkrankungen zurückgeht, um mehr als 50% gestiegen ist. Also in den letzten 10 Jahren eigentlich, was hat sich denn da so Gravierendes getan?
Also ein Faktor, und das wird jeder sofort nachvollziehen können, ist die Digitalisierung. Ein Riesengeschenk. Wir haben als jetzige Generation noch nicht damit gelernt, so richtig bewusst umzugehen. Das heißt, wir haben uns von dieser Welle mitreißen lassen. Das ist bei ganz vielen Dingen so. Wenn plötzlich was aufkommt, was irgendwie einen hohen Reiz hat, bis man damit geschickt umgeht, braucht es. Und wir sind gerade in der massiven Falle der Beschleunigung der Digitalisierung. Also ich bin ein so alter Mensch, dass ich tatsächlich früher von Kunden Anfragen per Briefpost bekommen habe. Das heißt, die haben dann geschrieben, Herr Schmiel, könnten Sie sich vorstellen, ein Seminar oder ein Vortrag oder sonst was zu halten. Dann hat es ein Verband mir per Brief geschrieben, hat diesen Brief geöffnet, mich gefreut und in dem Laufe des Tages oder des nächsten Tages beantwortet und wieder per Post versandt. Und jeder hat mich dafür gelobt, wenn innerhalb von 3 bis 4 Werktagen eine Anfrage beantwortet. Heute ist es so, wenn du nicht innerhalb von 3 bis 4 Stunden eine Anfrage beantwortest, kommen Folgemails, die sagen, ey, was ist denn los bei euch? Haben Sie kein Interesse an dem Job? Das heißt, diese Geschwindigkeit hat so deutlich zugenommen. Das ist der eine Faktor, der damit zusammenhängt. Und unser Freizeitverhalten hat sich maximal verändert. Du kannst sehen, auf der einen Seite nehmen die psychischen Erkrankungen maximal zu und auf der anderen Seite nehmen die Teilnahme an sozialen Programmen wie Vereine, Kirchen, Sport in der Gruppe massiv ab. Und die Individualisierung, dieses Alleine-Sein, führt aber dazu, dass wir über Instagram uns ein oder andere Social-Media-Kanäle eine Pseudorealität reinholen, was aber Gift langfristig für die Seele ist. Es ist ein Unterschied, ob du ein tolles Reel über die Liebe siehst oder ob dich deine Partnerin oder dein Partner wirklich liebevoll in den Arm nimmt. Und wir sind leider aktuell in so einer Phase, dass Menschen massiv da reingeflüchtet sind. Aber auch da gibt es Hoffnung. Es gibt gerade einen neuen Trend, gerade bei jungen Frauen, hin wieder zu klassischen Buchliteratur. Also New Adult heißt das zum Beispiel, sind Bücher, die gerade durch die Decke gehen, wo junge Frauen wieder sagen, ich habe keinen Bock nur auf Schnipsel. Ich möchte die Zeit haben und im Lesen sinnieren und genießen.
Ich finde das so schön, diejenigen, die auf YouTube gerade zusehen, die haben vielleicht gesehen, was der Rolf gerade gemacht hat. Er hat gesagt, die jungen Frauen, und hat dabei auf mich gezeigt. Das finde ich sehr schön. Das könnt ihr jetzt im Podcast nicht nachvollziehen, aber das, vielen Dank dafür.
Ja, ja, sehr gerne. Das ist, macht der Altersunterschied
wahrscheinlich. Wie stehst du
aber, im Begriff? Entschuldigung, aber ich halte das trotzdem für jenseits davon, dass ich da auf dich gezeigt habe, wirklich für eine extrem hoffnunggebende Botschaft, dass immer mehr jüngere Menschen, die Generation Z, einfach erkennt, ey, unsere Eltern haben da echt Kacke gebaut und die sind auch mit den Digitalisierungssachen nicht so gut zurechtgekommen. Lass uns das besser machen. Mhm. Diese Haltung gibt mir echte Hoffnung. Mhm.
Du hast gerade so von der Differenzierung Arbeit und Freizeit gesprochen. Mich würde interessieren, was du in diesem Zusammenhang von dem Begriff Work-Life-Balance hältst und vor allem, wie du dir, wenn du etwas davon hältst, die perfekte Balance vorstellst. Oder du hast gerade von dem sozialen Umfeld gesprochen, wir machen weniger in unserer Freizeit. Wie könnte da eine harmonische und auch für unsere mentale Gesundheit gewinnbringende Balance aussehen?
Also ich glaube, dass diese Idee irgendwann mal aufgekommen ist, in der Hoffnung, eine Illusion zu erschaffen für Leute, die viel arbeiten. Dass man so eine Work-Life-Balance klingt ja irgendwie so, dass man nicht irgendwie damit so Sachen balancieren soll. Wir wissen es aus neuen Gesetzen aus Australien, wo ganz klar gesagt wird, jenseits der Arbeit darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht mehr kontaktieren. Das ist rechtswidrig. Arbeit muss auf der Arbeit bleiben. So, und wir haben durch die schönen Elemente des Homeoffice eine Verschiebung bekommen, dass wir überhaupt keine Work-Life-Balance mehr haben und durch die ewige Erreichbarkeit über Smartphone, dass Work in alle Facetten von Life hinein schwebt. Und ich erlebe immer wieder, wie Mütter oder Väter auf dem Spielplatz mit ihrem Kind spielen und mit der linken Hand nebenbei irgendwie noch ein paar Mails beantworten oder eine Sprachnachricht diktieren. Damit meine ich gar nichts Privates, sondern wirklich Geschäftliches. Wie Mütter aufgerieben werden zwischen dem Versuch und Väter, die in der Erziehung tätig sind, einen Mittag auf den Tisch zu kriegen und parallel eine Videokonferenz haben. Das heißt, Diese Idee hat leider so nicht funktioniert und wir dürfen zurückkehren zum klassischen alten Arbeitsbild. Manche können das sehr gut, manche können sogar so jonglieren. Anscheinend war es für die meisten eher eine Überforderung und deshalb plädiere ich dafür, Arbeit, wenn Arbeit ist, Freizeit, wenn Freizeit ist, um wirklich wieder zur Ruhe zu kommen. Und da eine Idee aus dem Buch von Professor Hermann, der die Idee der Gegenwelt hat. Das heißt, in deiner Freizeit musst du was haben, was ganz anders ist als dein Job.
Mhm.
Also meinetwegen derjenige, der viel mehr im Kopf arbeitet, sollte dann mehr ins Körperliche. Jemand, der viel körperlich aktiv ist, sollte sich eher mal für Kunst und Kultur interessieren, um andere Facetten von sich inspirieren zu lassen. Und was ich immer sehr beängstigend finde hier gegenüber von meinem Büro, ist eine Yogaschule. Und die meisten, sind 90% Frauen, die dorthin gehen, machen das auf so, wie man es macht. Entspannt kommen die hin. Aber es gibt so 3, 4, die schießen mit ihrem Mini, also mit diesem Auto, davor, rennen aus der Yogaschule raus, rein in die Yogaschule und nachher hauen die auch ganz so schnell wieder ab. Das heißt, unter Zeitdruck machen die Yoga. Das heißt, wer unter Zeitdruck meditiert, unter Zeitdruck Yoga macht, unter Zeitdruck sich gesund ernährt, der sollte einfach von allem viel weniger machen und mehr in die Ruhe kommen, weil sonst bringt es gar nichts.
Ich habe dich das deshalb gefragt, weil ich diesem Begriff so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, dieser Work-Life-Balance, weil es so suggeriert, finde ich, dass es auf der einen Seite die Arbeit gibt und auf der anderen Seite das Leben, ne, wenn man das wörtlich übersetzt. Work auf der einen Seite, Life auf der anderen. Dabei ist ja die Arbeit bei den meisten von uns der größte Teil des Lebens, also jetzt alleine mal zeitlich gesehen oder ein sehr großer Teil. Ich finde spannend, dass du sagst, wir müssen eigentlich wieder zu so einem alten Bild von Arbeit zurückkommen und das ein bisschen klarer trennen auch. Ich frage mich, inwiefern das möglich ist bei der Art und Weise, wie sich Arbeit auch weiterentwickelt. Du hast jetzt gerade beschrieben, Homeoffice, die Art und Weise, was wir beruflich tun und unsere Einsatzfelder, sage ich jetzt mal, die werden auch immer bunter und immer vielfältiger. Ist es möglich und ist es erstrebenswert? Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich will gerade mit dir drüber nachdenken.
Ja, aber das ist also die Frage, stellt sich nicht, ob es... Entschuldigung, weil bei mir geht gerade hier die Welt unter mit einem Gewitter, deshalb ist meine Verbindung schlecht. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, sondern wir sehen an den Zahlen, dass es so nicht funktioniert. Das heißt, wer selber sich gut führen kann und selber nicht in destruktive Strukturen hineingerät, der kann mit allen Bällen in der Luft jonglieren. Den meisten fallen die Bälle aber runter. Das ist, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, es ist wie mit dem Genuss von Alkohol. Mhm. Es gibt manche Menschen, die können einmal im Monat 2 Glas Wein trinken und danach nie wieder. Und dazwischendurch auch nicht. Und die haben auch gar kein Bedürfnis. Die trinken einmal auf einer Party. Und es gibt aber andere, die trinken dann irgendwann täglich und manche trinken dann täglich 2 Flaschen Wein. Und da ist klar, das hat jetzt nichts mehr mit Genuss zu tun. Und das Gleiche ist eben auch in der Arbeit. Und ich erlebe das ja bei mir selber, Hanna. Ich habe für mich Rituale entwickelt. Also eines meiner Rituale steht heute auch wieder an, freue ich mich drauf, ist 2-mal pro Woche in die Sauna zu gehen, weil ich in die Sauna dieses scheiß Smartphone nicht mitnehmen darf. Da ist es verboten. So eine Frechheit. Ich darf damit nicht rein. Aber es ist für mich selber eine Grenze setzen, dass ich sage, okay, das bleibt hier in den Spind. Und jetzt kümmere ich mich um mich. Und wenn ich dann beim Aufguss sitze und merke, und ich schon drüber nachdenke, ob ich nicht noch die und die Mail beantworten kann, ist es auch für mich klar, nein, deshalb sitzt du hier. Wer nicht 2 bis 4 Stunden Zeit für sich hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nicht, weil er eine Jogginghose trägt, wie Karl Lagerfeld sagt, sondern wer sich selber keine Ruhe mehr gönnt, der hat ein echtes Problem. Ich musste das auch lernen, weil ich selber in so einer Stressfalle drin war.
Ja, es ist schwierig, weil die Möglichkeiten natürlich auch größer und breiter werden. Natürlich kann ich am Wochenende auf LinkedIn einen Beitrag verfassen, weil das ja von zu Hause so wunderbar geht. Und das mache ich mal kurz in der Mittagspause, wenn die Kinder gerade irgendwie was anderes spielen. Und da sich die Frage zu stellen, zum einen muss das sein und wie sehr habe ich das unter Kontrolle? Ich glaube, das ist der spannende Punkt, den du beschreibst. Wie sehr kann ich mich da selbst führen und abgrenzen oder tendiere ich eher vielleicht auch von der Persönlichkeit her dazu, in diesen Strudel dann reinzukommen und irgendwann immer halt noch eins mehr und irgendwann das gar nicht mehr abgrenzen zu können und dann alles auf einmal zu machen. Und ich glaube, das wissen wir alle. Je mehr Dinge wir gleichzeitig tun, desto weniger tun wir irgendetwas richtig. Und dann ist man in dieser Multitasking-Falle und auch gedanklich eben nicht mehr präsent. Und dann wird es schwierig mit, wie du beschreibst, menschlichen Beziehungen dann auch irgendwann.
Ja, klar. Also ich glaube, ganz viele Partnerschaften, ganz viele Familien sind wirklich unter einem falsch verstandenen Leistung- und Erfolgsgedanken zerbrochen.
Mhm.
Also ich glaube, es ist total wichtig. Also ich liebe es, arbeiten zu gehen. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es auch für meinen Sohn, für seine Ausbildung und auch für sein Studium, was in ein paar Jahren ansteht, Dinge zu ermöglichen, weil ich ganz gut verdiene. Gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie viel Gesundheit bin ich bereit, auf diesem Weg zu opfern? Und ich muss auch wirklich sagen, und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich bei mir selbst entdeckt habe, ich habe beinahe meine Gesundheit zerstört. Also im März 2023 habe ich noch über 15 Kilo mehr gewogen, musste Tabletten nehmen, hatte einen Blutdruck von 160 zu 90 trotz Tabletten, hatte auch sonst massiv schlechte Gesundheitswerte und hatte davor meine Ehe an die Wand gefahren, weil ich so viel gearbeitet habe. Also ich stehe hier als Betroffener, obwohl ich das alles wusste als Psychologe, bin ich irgendwann auch in so ein Fahrwasser geraten. Und als der Arzt mir klar gemacht hat, du kannst weiterhin so viel Geld machen oder deine Gesundheit retten, beides geht nicht. Mhm. Und er ist mir wirklich deutlich gemacht hat, dass ich wahrscheinlich, wenn ich so weitermache, das Abitur meines Sohnes nicht erleben werde, da habe ich angefangen umzudenken. Und habe dann Dinge geändert, die ja nicht einfach waren. Aber unterm Strich bin ich total dankbar, dass ich jetzt deutlich fitter und gesünder bin als vor 2 Jahren.
Ja, das ist schwierig. Es wird uns überall erzählt, dass wir alles schaffen können. Und sowohl in der Familie, in der Partnerschaft mit den Kindern, im Beruf, in der Freizeitgestaltung, bei den Hobbys, dass wir im Grunde uns überall verwirklichen und Erfüllung finden können und dass das alles gleichzeitig geht. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass wir einen Preis dafür bezahlen müssen. Das ist schwierig in der Kommunikation. Das sagt man uns nicht so gerne, habe ich manchmal.
Ja, es ist ja auch schön. Also ich weiß auch zum Beispiel, beim Buch Toxic Jobs ist ein, wie ich finde, ist mein bestes Buch, aber es ist ein anspruchsvolles Buch. Und ein Buch, das heißt, atme dreimal schnell durch und dein Leben wird froh und leicht, oder so wirst du immer glücklich sein auf der Arbeit, verkauft sich viel besser als ein Buch, das ernsthaft sagt, ey, guck mal genauer hin. Und da kann man viel Sachen besser machen, aber es ist ein ernstes Thema. Und wir alle wollen die Illusion des Allmachbaren,
ja,
aber es ist eine Illusion. Das heißt also, ich durfte bereit sein, ich hatte ein anderes Unternehmen, eine PR-Beratung, die ich nebenbei noch neben meiner psychologischen Unternehmensberatung hatte, die lief sensationell. Aber mit beiden Sachen war es einfach zu viel. Und ich musste einen Laden, der jedes Jahr einen durchaus ansehnlichen sechsstelligen Gewinn gemacht hat, erst einmal schließen, damit ich gesund werden konnte. Mhm. Weil mir klar war, ich kann das jetzt so weitermachen und irgendwie weiter mich über meinen wirtschaftlichen Erfolg freuen, aber wenn ich bei Zeiten einen Schlaganfall kriege oder einen Herzinfarkt, dann war es das alles nicht wert.
Mhm. Ja. Ich will mal auf eine Passage aus deinem Buch zu sprechen kommen, weil ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu betrachten. Mir gefällt deine Möglichkeit sehr gut. Du schreibst, und das zitiere ich jetzt einfach mal, mentale Gesundheit ist ein Glücksfall. So, und dann führst du aus und sagst, psychische Erkrankungen sind nicht selbst verschuldet. Sie entstehen meistens aus einem Mix von genetischer Disposition und frühkindlichen Prägungen, die ungünstiges, selbstzerstörerisches Fehlverhalten erzeugen. Und wer von diesem Schicksal verschont ist, hat in der Regel eben keine Vorstellung von der Pein und der Not dieser Menschen und davon, woher ihre seelischen Wunden stammen. Ich finde, das ist ein starkes Statement, weil ich glaube, dass wir manchmal zu viel Schuld und zu viel Verantwortung auf Menschen abladen und ihnen dann sagen, naja, du bist halt nicht so stark wie die anderen, die Lösung liegt dir auf der Hand und mach das doch einfach, hier sind die 3 Schritte und dann schaffst du das schon. Und so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, dann klappt es irgendwie auch. Und ich finde, du beschreibst es sehr schön und ich glaube, sehr treffend, dass diejenigen Menschen, die das nie erlebt haben, die solche Krankheiten nie auch mal am eigenen Leib erfahren haben oder die vielleicht auch nie Opfer von Mobbing geworden sind, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich in diese Menschen hineinzuversetzen und dass wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein sollten mit dem Urteil über diese Menschen.
Absolut. Also es ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft in dem Buch. Du siehst Menschen ihre Lebensgeschichte nicht an und du siehst auch nicht die unterschiedlichen Facetten an, wie mentale Belastung aussehen kann. Es gibt ein Video, das in den letzten Jahren viral gegangen ist. Da sieht man immer zwei Männer mittleren Alters, die in ein Fußballstadion kommen. Und der eine ist total introvertiert und reagiert überhaupt nicht so doll. Und der andere ist immer so am Feiern und feuert seine Mannschaft an. Und hinterher kommt so ein Satz irgendwie, dass einer der beiden halt aufgrund von mentaler Belastung den Weg des Suizids gewählt hat. Und jeder geht natürlich davon aus, dass dieser introvertierte Stille war und nicht dieser sich feiern, der sozusagen Lebendige. Und dann siehst du aber, dass der Introvertierte da ist und so ein Trauerflor auf den Sitz seines Fan-Nachbarn so legt, der immer so lebendig gewirkt hat. Also ganz viele Leute, die leistungsstark wirken, die souverän wirken, sind manchmal extrem kurz davor zu zerbrechen. Und wir können es an vielen Punkten nicht im ersten Moment sehen, auf jeden Fall nicht der Laie. Also ich realisiere relativ schnell Facetten, die mir Sorgen machen, aber der Laie denkt, das ist alles super, der hat doch immer Spaß, die hat immer so schön gelacht. Wie kann die denn plötzlich in der Klinik sein? Weil sie gerade mit großem Aufwand versucht hat, die Stimmung hochzuhalten und sich selbst so zu steuern und dabei deutlich mehr Kraft gelassen hat. Also deshalb sollten wir mit allen Urteilen immer sehr vorsichtig sein. Und ich selber musste mit, also bis Anfang 30 wusste ich gar nicht um meine Kindheitsgeschichte so richtig, was ich alles sozusagen an Prägung mitbekommen hatte, und hatte Glück, dass ich sehr viel schnellen Erfolg hatte. Und ich hatte auch eine hohe Arroganz anderen Menschen gegenüber, denen es nicht so gut ging, das muss ich echt sagen. Und musste dann bitterste Lektion der Demut lernen, um heute ein Verständnis für Menschen zu haben, die eine andere Lebensgeschichte haben. Und es ist ein Riesenunterschied, wenn du als Kind Missbrauch-Erfahrung gemacht hast, wenn du als Kind Vernachlässigung erlebt hast. Es gibt einen Begriff, der mir immer Angst macht, das ist Wohlstandsvernachlässigung. Also Menschen, die deshalb vernachlässigt werden, weil sie aus gutem Elternhaus kommen, weil beide arbeiten, waren, sich nie einer für das Kind interessiert hat. Und die Geschichten und die Lebensgeschichten von Betroffenen, wenn du das, also ich musste mich als Psychologe oft damit beschäftigen. Es ist echt schwer auszuhalten, dass Menschen, wo der Vater Lehrer und die Mutter Richterin ist oder Anwältin, wie schlecht die teilweise mit ihren eigenen Kindern umgegangen sind. Und das sieht man Leuten nicht an. Aber trotzdem sind die seelischen Verletzungen da.
An welchem Punkt und wie hat bei dir diese Haltungsveränderung stattgefunden?
Naja, also wenn das Leben hilft einem manchmal, indem es einen wirklich hart rannimmt. Ich habe in relativ kurzer Zeit erleben müssen, wie es ist, dass ich meinen Vater verloren habe, der selber ein People-Pleaser war, der dann nach seinem dritten Herzinfarkt aber nicht für niemanden sich mehr kümmern konnte, weil er dann leider verstarb. Kurze Zeit später musste ich erleben, wie meine Firma fast in die Insolvenz ging. Und dann wiederum musste ich erleben, wie es ist, ein Kind zu beerdigen. Das heißt also, ich weiß, wie hart seelische Not sein kann. Und bis zu den einzelnen Erlebnissen war ich auch eher immer so ein Happy-Go-Lucky-Typ. Also ich bin weiterhin Optimist. Das hat mir nie einer genommen. Aber ich weiß, das Leben kann auch radikal unfair sein. Und dafür eine Sensibilität zu entwickeln, wünsche ich jedem, dass er nicht dafür das Verlust eines Kindes, Verlust einer Existenz, Verlust eines lieben Menschen erfahren muss, sondern tatsächlich vielleicht durch die Psychoedukation, also durch Seminare und Bücher ein besseres Gefühl dafür bekommt.
Ja, ich frage dich das deshalb, weil unsere Haltung ja ausschlaggebend dafür ist, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und wenn wir die Haltung haben, dass eben die Menschen, denen es nicht gut geht, selbst dafür verantwortlich sind, obwohl sie vielleicht gar nicht die gleichen Voraussetzungen hatten wie wir selbst, oder einfach in einem anderen Umfeld aufgewachsen sind, einfach andere Voraussetzungen mitbekommen haben. Wenn wir das nicht respektieren und sehen, dann ist es auch schwierig, unser Verhalten diesen Menschen gegenüber zu ändern. Deswegen habe ich gefragt, wie schaffen wir das auch, das Bild auf Menschen zu verändern? Und da sind natürlich Bücher, Seminare, sich selbst weiterzubilden, ich glaube, ja.
Ich will dir ein Beispiel geben, wo jeder sich so ein bisschen dran messen kann. Was ist meine Sicht auf Menschen und wie gehe ich mit Menschen um, wie beurteile ich sie? Ist der Umgang mit der Frage, wenn du hörst, jemand ist Alkoholiker und erlebt gerade einen Alkoholentzug. Was ist deine Haltung? Denkst du, ach, der Arme, oder ach, wie schrecklich, was für ein bitteres Schicksal? Oder denkst du dir, ich habe schon immer gewusst, dass der zu viel säuft. Warum hat er denn auch so viel Party gemacht? Die hat doch immer schon ins Glas zu tief reingeguckt. Die Motive, warum jemand dieses Verhalten zeigt, warum er sich für diesen Weg entschieden hat, der dann zu einer so schweren Krankheit geführt hat, die weltweit als Krankheit angesehen wird. Es wird nicht gesagt, das ist Drogenmissbrauch, sondern es ist eine schwere psychische Erkrankung, Alkoholismus, fällt es vielen von uns immer noch schwer und wir stigmatisieren diese Menschen oder machen uns darüber lustig. Und allein an dem Beispiel, wie unsere Gesellschaft mit dieser einen Facette von psychischer Erkrankung umgeht, erfahren wir ganz viel, wo wir so stehen.
Ja, das ist so. Lass uns in dem letzten Teil nochmal auf Lösungen schauen. Du hast an.
Ja, es geht voran. Wir können Hoffnung haben. Und darauf ist es mir ganz wichtig, weil das Buch, hier, so sieht's aus, Toxic Jobs, besteht aus einem Drittel, also der ganze hintere Teil.
Ja.
Jetzt, genau. Also dieser ganze Teil besteht nur aus Geschichten vom Gelingen. Also vorher gibt's auch schon Impulse, was man anders und besser machen kann. Aber das ganze letzten Abschnitt, also ein Drittel des Buches, sagt einfach, es gibt Hoffnung und nicht nur als Kalenderblattsatz, sondern an konkreten Beispielen. Das hat mich dann auch hinterher selber glücklich gemacht.
Ja, du sagst, und das finde ich schön, gute Menschen und Menschlichkeit sind die wirksamste Vorbeugung und die beste Therapie gegen seelische Krisen. Und deswegen sagst du, meine Antwort auf die Krise heißt Renaissance des Humanismus.
Ja.
Und unter dieser Überschrift würde ich dich bitten, einfach mal, weil du hast so schöne Geschichten gesammelt. Du hast ja für dein Buch mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, die größtenteils auch betroffen sind von den jeweiligen Problemen und Krankheiten. Welche Geschichte magst du mit uns teilen, wo du sagst, ja, es gibt wirklich Hoffnung und man kann etwas verändern? Und dann vielleicht auch ganz konkret, was hat denn dieses Unternehmen oder dieser Mensch verändert, um eine Besserung herbeizuführen?
Also ich möchte eine Geschichte vom Gelingen nur kurz erwähnen, weil zu deinen Zuhörern gehören ja ganz viele Führungskräfte. Mhm. Und in dem Buch gibt's eine Geschichte von jemand, der als Personaler in Großbritannien groß geworden ist und dort eine Methode, die All-Right-Technik, kennengelernt hat. Eine Art, wie man Probleme von Mitarbeitenden anspricht, die psychisch betroffen sind. Weil allein an der Fähigkeit, dieses Gespräch zu eröffnen, scheitern schon psychische Genesungsprozesse im Unternehmen. Und wenn man das liest, denkt man, das ist keine Weltraumwissenschaft, aber es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, die einen anderen Fokus und Aufmerksamkeit brauchen. Weil ich kenne Geschichten von Menschen, die lange aus dem Job wegen psychischer Erkrankung 2, 4, 6 Monate rauskamen. Dann eine Wiederbegegnung mit ihrer Führungskraft an. Die hatten schon vorher Angst vor dem Gespräch und wurden bestätigt, weil sie in dem Gespräch für ihr Fehlen, für ihr Kranksein, als nicht teamfähig, als maximale Belastung fürs Unternehmen, das darf nie wieder passieren, unfassbaren Druck bekommen haben, was natürlich die nächste Erkrankung schon vorbereitet hat. Und diese All-Right-Methode, ich will nur eine Idee davon ansprechen, nämlich die erste Phase ist, wie spreche ich es überhaupt an? Und allein daran scheitern wir schon in Deutschland. Wie spreche ich es an, wenn ich sehe, jemandem geht's nicht gut? Und das Erste ist tatsächlich, sich klarzumachen, vergiss jedes wichtige Gespräch zwischen Tür und Angel zu führen. Also klassische Verhalten einer männlichen Führungskraft, man sieht, jemandem geht's nicht gut, man geht zu ihnen im Vorbei. Ah, und, geht's ihnen nicht gut? Was ist die klare Antwort des Gegenübers? Immer, nee, passt schon. Und öffnet sich nicht, weil er natürlich auch nicht das Gefühl hat, dass das Gegenüber ein echtes Interesse an seiner seelischen Not hat. Da ist es halt so wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen. Und in dieser Zeit auch alle anderen Unterlagen im Raum weg, das Handy weg und echtes Interesse. Und vielleicht sogar es bei einem Spaziergang oder in einer anderen Situation zu generieren. Also mein Tipp ist, wenn du wirklich willst, dass sich ein Mitarbeiter öffnet, nimm ihn mit zu einem Kundentermin. Und fahr auf dem Hinweg hin und stell keine großen Fragen, sondern gib erstmal Raum für Nähe, für Zeit und versuch eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Und nach dem Termin, auf dem Rückweg, einfach mal rechts ranfahren, zu sagen, lass uns noch einen Kaffee trinken. Und dann in einem netten Setting fragen und ansprechen, du, ich habe den Eindruck, dass. Und man wird merken, dass unter der, wenn die Zeit da ist, dann öffnen sich Seelen. Zwischen Tür und Angel nie. Und wer das lernt, wird feststellen, mentale Gesundheit im Unternehmen herzustellen, ist kein Hexenwerk, sondern ist eine Werte- und Einstellungssache. Mir klar wird, mein Mitarbeiter ist mir genauso wichtig wie ein Kunde, werden echte Wunder geschehen. Und es gibt ein Unternehmen, das ich auch im Buch erwähne, im Emsland sind die, wir haben es geschafft, in kürzester Zeit von 700 auf 1000 Mitarbeiter zu wachsen. Und nicht, weil es da so sexy ist oder weil die mit Geld um sich schmeißen, sondern weil der Geschäftsführer die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, weißt du, ich bin so reich, hat er nicht öffentlich gesagt, aber im persönlichen Gespräch, ich habe so viel von meinem Vater und von meiner Familie bekommen, ich muss nicht viel mehr verdienen, sondern ich investiere lieber in meine Leute und die zahlen es ihm 3 bis 4 Mal zurück. Das heißt also, eine Mehrfokussierung auf den Mitarbeiter, dein echtes Wertschätzen und nicht nur als Aufkleber, sondern wirklich da sich Zeit vernehmen. Und am Faktor Zeit erkennst du, wie viel sind dir deine Leute wert. Das kann echt was verändern. Hm. Oh, jetzt bin ich aber jetzt ins Predigen gekommen, weil es ist...
Als Ergänzung sagen, die All-Right-Methode ist ja ein Akronym. Also das A, L, R und so weiter, das steht jeweils für einen bestimmten Prozessteil. Das
sind 7 Schritte insgesamt. Ja. Aber das, die Zeit haben wir jetzt nicht. Aber wenn man sich die 7 Schritte anschaut, wird einem klar, dass die meisten schon bei Schritt 1 und 2 scheitern.
Ja. Ja.
Und das ist so, und es ist alles keine Weltraumwissenschaft. Also in meinem Seminar sagt, ist es eine Sache von 90 Minuten. Also es ist eine Einheit am Vormittag, danach hat es jeder verstanden. Mhm. Und 90 Minuten können wirklich zu einem lebensverändernden Prozess führen für alle Beteiligten, mhm. weil wir, wenn wir unsere menschliche Seite öffnen,
ja.
immer so mit echten Freunden umgehen würden.
Mhm.
Wenn ich wirklich an dir interessiert bin und ich sehe, dir geht's nicht gut, dann sage ich das doch auch nicht zwischen Tür und Angel. Dann nehme ich mir auch Zeit dafür. Und wir glauben immer, im Business, wenn es ums Seelische geht, dann kann man das so en passant machen. Nee, nimm dir die Zeit, aber den Gewinn, den du hast, und das ist das, was ich sehe, investieren einen halben Tag, manchmal vielleicht auch 2 Tage Zeit in die seelische Not eines Mitarbeiters. Dafür wird er nicht 6 Monate ausfallen. Hm. Wenn er sozusagen deshalb gesund bleiben kann, weil du eine Flexibilität hast, weil du sagst, pass mal auf, bleib mal 2, 3 Tage zu Hause, komm mal wieder zur Ruhe. Wenn der 6 Monate fehlt, wird dich das als Führungskraft deutlich mehr Zeit kosten, als die Zeit, die du kurz investieren musst.
Hm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe und wenn wir so ein bisschen auch zusammenfassen, es müssen die verschiedenen, ich sag mal, Institutionen und Menschen schon an einem Strang ziehen. Also es muss sich politisch etwas tun, es muss sich in der Führungskultur und vielleicht auch in der Unternehmenskultur etwas tun und dann muss auch der einzelne Mensch bereit sein, etwas, also das in die Hand zu nehmen und zu verändern. Und da sind ja durchaus dann auch Weiterbildungsprogramme und persönliche Coachings im Bereich der Resilienz und der Achtsamkeit und alles, was dazugehört, durchaus sinnvoll. Siehst du das auch als so ein Gesamtpaket, dass nicht der Einzelne etwas verändern kann und auch nicht das System allein und auch nicht die Politik, sondern dass man da jetzt wirklich auch gut zusammenarbeiten muss?
Also es spielen alle Facetten zusammen. Also das Erste, was ich wirklich jedem mitgeben kann, jeder, der ein Problem hat, jeder Betroffene, der nicht zu seinem Problem steht, wird zum Teil des Problems. Also um immer mehr Menschen das ansprechen und aussprechen, auch im Bekanntenkreis besprechen, dass es eine Normalität bekommt, ein echtes Verständnis dafür, ist Schritt 1. Schritt 2 ist, was du gesagt hast, ist Psychoedukation. Und das auf allen Ebenen. Mach dich schlau, was das angeht. Rutsch nicht ab in esoterisches Bestellen im Universum, sondern guck dir mal an, wie tickt der Mensch wirklich, wie hängen Dinge zusammen und was bringe ich so mit. Und ich bin immer davon überzeugt, wenn wir von unten, also jeder Einzelne, der jetzt gerade zuschaut, 1, 2 Sachen besser macht, dann hat das einen Dominoeffekt. Dann ist vielleicht irgendwann irgendjemand dadurch auch ein bisschen besser zum Nächsten. Und deshalb würde ich nie darauf warten, dass die Politik schlau wird oder die Wirtschaft per se erkennt irgendwas. Sondern deshalb habe ich das Buch geschrieben, dass jeder ein bisschen mehr auf sich und den anderen Acht gibt. Mhm. Wir können dann so eine kleine Welle anschieben, dass mentale Gesundheit nicht mehr bagatellisiert wird, Betroffene es nicht so gut geht, nicht mehr stigmatisiert wird und es jedem von uns ein bisschen besser geht. Und ich kann das von mir sagen, seitdem ich weniger gestresst bin, seitdem ich gesünder mit mir umgehe, sehe ich es an der Situation in meiner Familie, geht es vielen anderen auch besser.
Ja.
Und es fängt aber bei mir selber an. Es fängt bei einer klaren Entscheidung an. Und die kann immer nur heißen, pro seelische Gesundheit. Und wenn ich Tattoo-Fan wäre, was ich nicht bin, aus welchen Gründen auch immer, würde ich mir hier ein SOS auf den Arm tätowieren lassen, im Sinne von klassisch Save Our Souls.
Ja.
Also rettet unsere Seelen, rette deine Seele, weil wenn wir daran Schaden nehmen, wird's echt schwer. Aber wir können's das Steuer noch umreißen.
Ja, und vor allem, wenn wir auch ein bisschen auf unser Umfeld und auf die anderen schauen. Ich habe kürzlich in einem Seminar den Spruch gehört, den fand ich erschreckend. Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Da hat es mir fast den Magen umgedreht, weil ich dachte, das ist gerade nicht die Idee von Gemeinschaft und von einem Miteinander, sondern dass wir eben uns umeinander kümmern und dass wir links und rechts auch mal schauen und gucken, ob es dem anderen gut geht. Und wenn es ihm eben nicht gut geht, dann nicht zu bagatellisieren und nicht zu sagen, ja, das wird schon wieder und Kopfohren ist doch halb so schlimm, sondern sich dem wirklich mal anzunehmen und zuzuhören und sich Zeit nehmen für Menschen und eben die Beurteilung davon einfach mal einen Schritt zurückstellen und erstmal einfach nur da sein für andere Menschen. Ich glaube, das ist...
Und ich möchte mit der einen Gedanken zum Schluss loswerden, weil das hat mir in meiner, das habe ich in meinem letzten Buch Psychoex geschrieben, wirklich bei mir das Leben verändert. Als mein Vater starb, wurde ich in einer Kneipe, in der ich häufig war. Ich habe vorher viele Trauerbriefe und was bekommen und eine Kellnerin, zu der ich jetzt keine nähere Beziehung hatte, hat einfach, als sie mich reinkommen sah, kurz ihr Tablett abgestellt und mich einfach in den Arm genommen, hat nicht gesagt, Rolf, es tut mir leid, sondern mich einfach wohlwollend in den Arm genommen und ein bisschen, vielleicht einen Hauch länger gehalten, als man es macht. Und das war der größte Trost, den ich erlebt habe. Und wir haben leider das Pech, dass durch toxische Männlichkeit, durch Übergriffigkeit und viele Sachen, die schiefgelaufen sind, so wir auf so eine Distanz gegangen sind. Aber wenn man spürt, es ist ein Moment da, zu fragen, darf ich dich mal kurz in den Arm nehmen? Und ich habe erlebt, wie plötzlich Managern, die gestandene CEOs waren, wirklich die Tränen fließen, weil endlich mal wieder sie einer im Arm gehalten hat. Und das als eine Idee zu gucken, wie viel mehr Umarmung kann ich in diesem Monat anbieten? Und wenn es nur eine ist, aber eine pro Monat mehr Umarmung, jeder Einzelne, und wir haben eine andere Qualität der Begegnung.
Ach, das ist ein wunderbares Schlusswort. Auch wenn wir manchmal sprachlos sind, dass wir uns daran erinnern, dass wir immer noch die Umarmung haben und das Dasein für die anderen. Wunderbar, Rolf. Viel Erfolg mit deinem Buch. Es ist ganz wichtig und notwendig und ganz wunderbar geschrieben. Ich möchte es jedem nochmal ans Herz legen und danke dir für das tolle Gespräch.
Danke, Hanna. Es war mir eine große Freude und danke für diese Plattform, für dieses wichtige Thema.
Sehr gerne.